Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 144 vom 24. Juli 2026 für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Sowie Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion immer noch am Start und wir freuen uns, dass ihr uns auch heute wieder zuhört bei diesem Metal Hammer Podcast. Was machen wir denn heute?
Unser Album der Woche kommt heute von The Who. Nicht mit The Who zu verwechseln.
Ach Mann, den Witz hatte ich auch vorbereitet.
Ja, aber den kann man öfter erzählen. Also allein wir haben den schon wahrscheinlich zu jedem The Who-Album bisher erzählt. Und wir hören nicht auf damit. Dann machen wir heute noch ein paar Mal. Außerdem die wichtigsten Metal-Themen der Woche und Gesprächsgäste haben wir heute von
Metality e.V.
Ansonsten freuen wir uns zu verkünden, dass das Wacken Open Air ausverkauft ist.
Yeah!
Just vor Aufnahme dieser Episode kam die Meldung endlich.
Hip, hip, hurra.
Wird es also doch noch voll, wir müssen uns keine Sorgen machen und wir freuen uns drauf mit 79.900. Zu wie viel sind wir? Ungefähr zu 10. 79.990 anderen Leuten zu feiern.
Was, so viele Leute sind da? War jetzt schon keinen Bock mehr.
es kommen nicht immer alle gleichzeitig zum Stand. Aber wenn ihr da seid, besucht uns am Metalhammer-Stand, bringt am besten ein Bier mit. Wir haben nicht immer welches da. Nein, müsst ihr nicht. Wir haben in der Regel welche da. Und prosten euch gern zu und quatschen 2 Minuten.
Aber nur für den Eigengebrauch.
Selbstverständlich. Rausgeben dürfen wir nichts. Ihr müsst schon euer eigenes Bier mitbringen und könnt dann mit dem von uns mitgebrachten Bier zuprosten.
Toll.
So machen wir das. Yes. Gütertrennung heißt das, glaube ich.
Ich glaube nicht, aber egal.
Okay, ich höre auf zu reden. Wir machen lieber einen Einspieler, oder?
Ja, mach mal.
Back in Black, das Metal Update.
Und jetzt muss ich doch weiterreden und habe sogar gar nicht so schöne Dinge zu berichten, nämlich eine Todesmeldung wieder aus der Szene. Und zwar ist sehr überraschend verstorben der Bassist von Communic im Alter von nur 59 Jahren. Erik Mortensen war erst einen Monat vorher aus der Band ausgestiegen. Sie haben das damals nicht näher ausgeführt. Es hieß persönliche gesundheitliche Probleme, die seine volle Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern. Und fast genau einen Monat später müssen die beiden verbleibenden Bandmitglieder jetzt den Tod von Erik Mortensen vermelden. Die Dänen sind bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Progressive und Power und Thrash Metal, wurden gerade in den Anfangstagen häufig mit Nevermore verglichen. Das aktuelle Album von Communic, Hiding from the World, erschien 2020 und ich habe die Band von Anfang an verfolgt als Fan. Damals das Debütalbum, weiß ich noch, ich stand damals im Mediamarkt, hatte Geld für eine CD dabei, gab ja diese CD-Player zum Testen und
Reinhören. Ja, die waren geil.
Ich hatte das Communic-Album Conspiracy in Mind und die damals auch neue Judas Priest. Ich glaube, das war Angel of Retribution. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte sie auf jeden Fall beide und bin dann mit der Conspiracy in Mind nach Hause gegangen, weil ich das so stark fand und mochte auch die Alben danach noch sehr gerne, habe die Band später auch treffen dürfen. Persönlich weiß ich noch einmal beim Earthshaker-Fest in Riedenkreuth bei Amberg.
Joey habe es selig.
Das war, ich glaube, Joey war noch, also die Manowar Earthshaker war noch mal die Jahre davor. So, da war das Earthshaker dann schon umgezogen, eben nach Amberg, wo ich studiert habe und dort dann auf dem Festival war. Das war noch vor meiner Metalhammer-Zeit. Ich glaube, ich habe die Band interviewt für mein kleines Fanzine damals noch. Oder fürs Lokalradio in Nordost-Urfranken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall damals getroffen, alle drei bodenständige Kerle, super lieb. Und habe sie später auch für Metalhammer noch interviewt, dann später telefonisch. Sie sind leider nie so richtig groß geworden mit Communic, aber trotzdem waren sie immer da und immer cool. Die Veröffentlichungen kamen halt nicht super regelmäßig. Sie haben auch nicht so regelmäßig getourt. Ich glaube, ich habe sie seit Jahrzehnten wahrscheinlich nicht live gesehen. Das ist leider echt lange her. Aber sie waren trotzdem immer da und werden auch weitermachen. In der Meldung von vor einem Monat, als sie die Trennung von ihrem Bassisten bekannt gaben, haben sie noch gemeint, sie suchen jemand Neuen, um weiterzumachen, was Neues aufzunehmen, haben auch erste Tour-Dates tatsächlich schon am Start. Wie das jetzt nach der Todesmeldung weitergeht, was sie persönlich wohl auch nochmal sehr trifft, weil sie auch alle befreundet waren, natürlich wird sich zeigen. Aber grundsätzlich soll es mit der Band weitergehen. Sänger und Gitarrist Olaf Stensland und Schlagzeuger Thor Atle Andersson werden weitermachen, wenn sie den Todesfall von Eric Mortensen verkraftet haben. Auch wir wünschen Ruhe in Frieden an der Stelle und Beileid allen Angehörigen und Freunden.
Mehr kann man da nicht sagen. Deutlich aktiver sind aktuell Ghost. Die Schweden bringen am 26. August ihren neuen Konzertfilm Too Big to Rick auf die große Leinwand, genauer gesagt in die Kinos sogar.
Ist das ein schöner Titel? Ich bin mir nicht sicher.
Too Big to Rick.
Weiß nicht.
Naja. Geht. Also der letzte hieß ja Right Here, Right Now.
Ja, fand ich schöner.
Was ziemlich cool war, der erschien 2024, war da im Kino. Das letzte Album der Formation um Sänger Tobias Forge, alias aktuell Papa 5 Perpetua, erschien ja im April 25. Darauf folgte eine riesige Tournee mit so 70 Konzerten in Nordamerika, Mexiko und Europa. Wir erinnern uns, Smartphones mussten draußen bleiben, beziehungsweise wurden da eben in extra darauf ausgelegten Vorrichtungen verwahrt, sodass niemand mitfilmen konnte. Und ja, wie erwartet hatte das Ganze eben den Hintergrund, dass ein Zusammenschnitt der beiden ausverkauften Shows in Mexico City nun eben im Kino zu sehen ist.
Das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Show war ein Spektakel, das weiß ich auch noch.
Ja, im Promoschreiben heißt es da, der zweite Kinofilm der Band versetzt die Zuschauer mitten hinein in die Atmosphäre dieser beiden düster magischen Septembernächte 2025 als Teil einer fast 40.000 Menschen starken Menge. Nicht schlecht. Und angeblich zeigt der Film nicht nur die grandiose Show, sondern auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Der weltweite Vorverkauf der Tickets ist am gestrigen 23. Juli angelaufen. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt auf diesen neuen Film. Wir waren ja eben beim Berliner Konzert und daher bin ich umso mehr darauf gespannt, was sie aus diesem großartigen Spektakel da gezaubert haben.
Ja, das war eine super bildgewaltige Show. Von daher schön, dass das festgehalten wurde, auch für die Nachwelt und da nochmal neu nacherlebt werden kann und man auch dann noch näher dran ist. Das wird, glaube ich, sehr schön aussehen.
Ja. Und ich bin auch ganz froh, dass es jetzt so aussieht, als hätten sie daran die ganze Zeit gearbeitet, weil zuletzt war es ja irgendwie doch ein bisschen ruhig dann, ne?
Hast du Sorge um die Band?
Ich weiß nicht, ich überlege immer noch, warum der Papa Perpetua heißt quasi, was ja irgendwie der Ewige ist. Und
na, weil er bleibt.
Ich bleibe, hoffentlich, wir bleiben. Mal gucken.
Wer leider nicht geblieben ist, ist Ozzy Osbourne. Gott hab ihn selig. Wenn ihr diesen Podcast hört, am Freitag, den 24.07. oder danach, ist der erste Todestag von Ozzy Osbourne ein paar Tage her. Am 22. Juli war es soweit, 2025 ist er verstorben. An seinem ersten Todestag wurde, wir sprechen jetzt noch in der Zukunft davon, denn wir nehmen das Ganze vor dem Todestag auf, der Ozzy Day abgehalten in Birmingham, seiner Heimatstadt. Dort soll es dann gegeben haben Live-Musik, öffentliche Kunst, besondere Darbietungen und gemeinsame Momente, die das Leben, das Vermächtnis und die Wurzeln des Prince of Darkness würdigen. Das soll in der ganzen Stadt dann passiert sein und man konnte dort Ozzys Lebensgeschichte, wichtige Orte für ihn und für Black Sabbath nachverfolgen. Dazu gab es eine Karte, die Celebrating Black Sabbath in the City Karte, die führte an verschiedene Orte, ein Ozzy-Wandgemälde, die Black Sabbath Bank, die Black Sabbath Brücke und natürlich der Thron, der derzeit im Rahmen der Ozzy Osbourne Ausstellung im Birmingham Museum zu sehen ist. Jack Osbourne hat auch noch schöne Gedanken geäußert zum ersten Todestag von seinem Vater. Und zwar wurde er natürlich gefragt, wie er den Tag verbringt, was er macht. Er wusste es noch nicht, aber möchte, dass alle, die das hier hören, alle, die sich angesprochen fühlen und alle, die etwas teilen wollen, eine Geschichte zu, ich zitiere ihn, meinem Vater erzählen. Das erste Mal, dass ihr seine Musik gehört habt, das erste Mal, dass ihr live gesehen habt oder wenn ihr eine besondere Geschichte zu einem seiner Konzerte habt. Vielleicht habt ihr ihn mal getroffen oder ihr erzählt, was seine Musik euch bedeutet, sagte Jack Osbourne dazu. Und Metal Hammer tut genau das in der aktuellen Ausgabe. Die ist seit heute am Kiosk. Erste Auszüge habt ihr vielleicht auch schon am Mittwoch, dem ersten Todestag von Ozzy Osbourne, auf metalhammer.de gelesen. Die ganz große Geschichte gibt es jetzt ab heute im Heft. Und zwar ein A bis Z von mit und über Ozzy Osbourne. Kollege Frank Thiesis, unser Black Sabbath und Ozzy Osbourne-Experte, hat tief gegraben, hat Anekdoten zusammengetragen, Fakten und, was besonders schön ist, auch eigene Erlebnisse. Er hat ihn ja ein paar Mal auch getroffen und so ganz eigene Geschichten und einen ganz eigenen Blick auf Ozzy Osbourne. Ist echt ein schöner Rückblick auf das Vermächtnis und das Leben von Ozzy Osbourne in der ganz neuen Metal Hammer Ausgabe.
Ja, und eröffnet auch nochmal ein paar neue Perspektiven darauf. Finde ich auch sehr schön. Sehr persönliche Sachen teilweise, was Frank da zusammengetragen hat.
Ja, richtig schön geworden und ich glaube, dem Todestag angemessen, dem ersten da nochmal zurückzublicken.
Und dann noch ein Kuriosum aus der Live-Welt zum Abschluss des News-Blogs. Beim Upheaval Festival in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan musste die Begleitband der Künstlerin Poppy ohne eben diese auftreten, was natürlich relativ seltsam anmutet, wenn die Band nur nach der Protagonistin benannt ist. Also Poppy stand ohne Poppy auf der Bühne quasi, so wie Alice Cooper ohne Alice Cooper. So hat man sich das ungefähr vorzustellen. Offenbar gab es vor Ort aufgrund naher Waldbrände schwerwiegende Probleme mit der Luftqualität, die sogar als gefährlich eingestuft wurde. Aus diesem Grund konnte die Künstlerin selbst nicht auftreten, da sie angeblich nicht in der Lage war zu atmen. Also schon durchaus gravierende Probleme.
Das ist ein Grund, okay.
Ihre Band stand eine Stunde lang allein auf der Bühne und brachte da so eine rein instrumentale Darbietung, was nur möglich war, da die Musiker unter ihren Bühnenmasken zusätzliche Atemschutzmasken getragen haben.
Okay, wild.
Also krasse Geschichte, finde ich, und wirklich respektabel von der Band, unter solchen Bedingungen das Set durchzuziehen. Umso bemerkenswerter eben auch vor dem Hintergrund, dass bei dieser Band einfach eine Person klar im Zentrum steht und man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, um zu recherchieren, wer sonst in dieser Band spielt.
Einfach. Ich frage mich, ob sonst auf diesem Festival niemand aufgetreten ist oder ob alle Atemschutzmasken getragen haben. Also ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, wenn die Luft da scheiße war wegen Waldbränden, dann ist das natürlich gesundheitsgefährdend. Das soll kein Künstler, der am Tag danach wahrscheinlich auch wieder Konzerte spielen muss, seine Stimme und seine Gesundheit ruinieren, aber schräg.
Das ist schon krass, womit die manchmal da drüben zu kämpfen haben. Also Waldbrände in der Nähe von einem Festival hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht, oder? Es gab viele Wetterkatastrophen, Schlamm, Überflutung, Windböen, Sturm, kleine Tornados auf dem Full-Force-Gelände, diese Richtung. Aber
ich glaube,
so richtig Waldbrände?
Ich habe das vor wenigen Wochen, glaube ich, kein Metal-Festival, aber eins von den großen Indie-Alternative-Pop-Rock-Festivals in Deutschland hatte, glaube ich, tatsächlich ein Feuer in der Nähe.
Oh,
es war nicht so, dass es das Festival bedrohte, aber man guckte da schon drauf. Bilde ich mir gerade ein, das gelesen zu haben.
Okay, nicht
gefährliches Halbwissen.
Ja, ungeil. Aber wir drücken die Daumen natürlich, dass das hierzulande nicht passiert. Wir sind ja demnächst auch auf einigen Festivals unterwegs und ja, drückt uns bitte auch die Daumen, dass wir nicht in Wacken wieder mal im Schlamm untergehen und die Karre aus dem Dreck schieben müssen. Und dass es beim Summer Breeze vielleicht nur 35 Grad hat und nicht 45 oder so. Aber wir werden es schon schaukeln.
Absolut.
Und dann blicken wir mal in den Pit, oder? Was war denn da so los?
Cordin & Morsch, Metal Hammer aus dem Pit.
Ja, es gab eine Deutschland-Premiere.
Yay!
Arch Enemy sind erstmals...
Ich bin noch in Fußballstimmung, ne?
Da darfst du sein.
In der Post-WM-Woche darf man.
Parallel zum WM-Endspiel, just 21 Uhr, wo auch Anstoß war, war diese Deutschland-Premiere, und zwar Arch Enemy erstmals mit der neuen Sängerin Lauren Hart auf deutschen Bühnen. Die Europa-Premiere war ein paar Tage früher. Masters of Rock war am Tag davor. Davor waren sie
Area 53.
Und die ganz Weltpremiere in China im März, da waren die ersten Shows mit Lauren zusammen und jetzt endlich konnten deutsche Fans es hier miterleben. Aber noch im kleinen Rahmen erstmal, weil Arch Enemy sind quasi auf zwei Tourneen gleichzeitig. Sie spielen die großen Sommer Open Airs, aber sie spielen auch super kleine Clubs, in die sie normalerweise nicht gehen, weil die Band halt eigentlich zu groß dafür ist, aber zum quasi Neustart und auch um das Bandjubiläum zu feiern und wieder so ein bisschen back to the roots zu gehen, sind sie in super kleinen Clubs, wie hier in Berlin im Binu, in dem ich seit mindestens seit der Pandemie, mindestens seit 6 Jahren nicht mehr war.
Ich fand's geil. Also war bärenstark, mega heiß, schönes Clubkonzert, super schwitzig, viele alte Songs, einige Raritäten, aber auch diverse Lieder aus der Alissa-Ära. Also so eine richtig schöne Mischung. Eine
sehr schöne Mischung, ja.
Die gezeigt hat, wozu Lionheart fähig ist.
Ja, ja, super brutaler Gesang auch. Wirklich Angela Gossow-Vibes, die sie versprüht hat, was so die bodenständige und im positiven Sinne dreckige Energie angeht. Das war schon echt stark und ein toller erster Auftritt. Und ein schöner Überraschungsauftritt auch noch von einem lokal prominent.
Ja, und zwar Mölle Petrozza von Creator. Der kam zu einem Gastauftritt vorbei, zu einer Coverversion. Das ist natürlich auch toll und zeigt ja auch so ein bisschen, dass Arch Enemy in der allgemeinen Gunst ja ganz offenbar nicht gesunken sind.
Ja, nein, das hat man auf jeden Fall vor Ort gemerkt, dass die Fans der Band die Treue halten und jetzt sich über zwei parallel unterwegs seine Bands freuen dürfen. Ich habe mich sehr gefreut, Blood on Your Hands wieder zu hören. Dead Eyes See No Future, das haben sie in den letzten Jahren wenig gespielt. Und dann haben sie auch noch ganz alte Sachen ausgepackt, die sie seit 10 und teilweise 20 Jahren nicht gespielt haben. Die kannte ich auch nicht alle wieder sofort. Aber war eine geile Mischung und eine geile Energie.
Ja, und auf den Festivals soll es ja jetzt eine andere Setlist geben, also etwas anders zumindest. Besonders spannend wird natürlich auch dieser Kontrast zu den großen Produktionen, die sie natürlich auf Festivals wie Wacken Open Air und Summer Breeze bringen werden.
Genau, ich freue mich dann jetzt drauf, dass nächstes Jahr, Blödsinn, nächste Woche in Wacken, nochmal 2 Wochen später im Summer Breeze dann auf der großen Bühne zu sehen, ein bisschen vergleichen zu können, wie die Energie da ist, wie Lauren sich dann auf der großen Bühne macht. Die Kleine hat es auf jeden Fall echt gut gerockt. Und nächstes Jahr sieht man sie ja auch schon wieder am Rock Harz und bei der 70.000 Tons of Metal, wen es dahin verschlagen sollte.
Ja, und sagt ihr doch mal, wenn ihr auch auf den Festivals seid und die Band erlebt, wie es euch so gefällt. Das ist ja doch durchaus spannend. Da hat sich ja doch schon was getan.
Genau, schreibt uns super gerne Leserbriefe, die wir im Heft abdrucken, an redaktion@metal-hammer.de. Schreibt aber auch Kommentare hier auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Kleinigkeit vielleicht noch aus dem Metal Hammer Multiversum. Wir haben die Band vorher treffen dürfen, haben Michael Emmett und Lauren Hart im Truck interviewen dürfen.
Also nicht im Nightliner.
Das hatte ich auch noch nie.
Nee, nicht im Nightliner, sondern im Equipment-Truck, also ja, wo die Garderoben gestanden sind. Also normalerweise macht man sowas ja Backstage, aber im Benu, der Club ist so klein, da gibt es kein vernünftiges Backstage offenbar oder keins, wo sie reinladen wollten.
Der Nightliner stand auch nicht vor der Tür, weil der Laden halt so in Kreuzberg mitten auf der Straße ist und da kein Platz für Nightliner war.
Also rein in den Lastwagen.
War ganz geil. Ja, da die beiden kennengelernt und gesprochen über die ersten gemeinsamen Auftritte, den ersten gemeinsamen Song und wie es mit der Band auch weitergeht und ein paar persönliche Anekdoten auch rausgekitzelt aus Lauren und Michael.
Also beide sie kennengelernt, ne? Ihn kennen wir ja seit Jahren.
Ja, aber sie auch super nett und sie hat echt klar gemacht, sie ist einfach riesiger Arch Enemy Fan schon immer gewesen und sind jetzt selber da und war total happy drüber. Super, super süß, super cool.
Ja, erzählt auch, dass Angela Gossow sie quasi zum Growlen gebracht hat. Also tolles Interview vom Kollegen Kessler, mal wieder zugeschlagen. Guckt euch das gerne mal bei YouTube an.
Genau, auch auf metal-hammer.de zu finden und natürlich auf unserem YouTube-Kanal. So viel aus dem Metal Hammer Multiversum.
Ja, und dann in die Plattenläden, ne?
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Und unser Album der Woche stammt diesmal von der mongolischen Folk-Metal-Formation The Who. Also da ist der Witz wieder, nicht The Who, die kennen wir ja alle, sondern kurz ausgesprochen The Who. Die Gruppe wurde vor ziemlich genau 10 Jahren, also 2016, in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar gegründet. Das Konstrukt dieser Band ist so ein bisschen eigenwillig. Und zwar gibt es da den Gründer Dashka, der The Who aus Musikstudenten eines staatlichen Konservatoriums zusammengestellt hat. Er selbst bleibt normalerweise weitgehend im Hintergrund und tritt auch nicht live oder auf Promofotos auf, komponiert aber nach wie vor die Songs und tritt auch als Produzent in Erscheinung. Besonders interessant sind The Who aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil sie Metal mit traditionellen mongolischen Instrumenten und Kehlkopfgesang mischen und darüber hinaus auch in landestypischer Kleidung auftreten. Mittlerweile werden sie als so eine Art Kulturbotschafter angesehen und wurden dafür auch schon mehrfach geehrt, unter anderem mit der höchsten Auszeichnung der Mongolei, dem Order of Genghis Khan. Ihren eigenen Stil nennen The Who übrigens Hunorock. Und aktuell bringt die Band ihr 3. Studioalbum auf den Markt. Auf The Garrick von 2019 und Rumble of Thunder von 2022 folgt nun Huhn. Was sagst du dazu, Sebastian?
Das Huhn!
Nein, nicht das Huhn!
Nicht das Huhn.
Das steht für Menschen übrigens.
Ah, darum auch der Song The Man auf dem Album.
Und der Bandname The Who steht eigentlich auch für Menschen.
Okay, also ein Full-Circle-Moment. Und das dritte Album ist ja auch immer das Make It or Break It Album.
Ja, und Making Sis oder Breaking Sis?
Ich glaube schon, dass sie es maken, auch wenn ich nicht super begeistert bin, weil die Band doch sehr, sie hat ihren eigenen Sound, das ist super. Den zieht sie halt einfach sehr durch und damit klingt auch vieles ähnlich, aber diese Ähnlichkeit macht sie aus. Dieser sehr eigene Stil, nämlich eben mongolischer Folk-Metal mit doch recht modernem Modern-Metal zu verbinden, das ist schon cool. Also die Band hat einen sehr, sehr coolen Grundsound und der trägt tatsächlich auch das ganze Album. Es ist im Grunde modern groovender Folk-Metal mit viel Huhuhu und Hahaha, dieser ist Kehlkopfgesang, Untertongesang. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da der Unterschied ist und was ist. Der war, glaube ich, mal präsenter auf den vorherigen Alben. Der ist hier immer noch da, aber er ist nicht mehr so tragend, was ich eigentlich ganz angenehm finde, weil das so ein Gimmick ist, das cool ist, aber so ein bisschen auch auserzählt ist. Und sie schaffen es eigentlich, das ganz gut einzuflechten mittlerweile.
Aber es googelt auch immer noch schön.
Googelt immer noch schön, ja. Aber doch, die Pferdekopfgeige und die Maultrommel und auch das Tribal-artige Schlagzeug sind eigentlich viel stilprägender auf diesem Album. Ich fand es zum Teil gar nicht so unähnlich zu zum Beispiel Subway to Sally, wenn sie auf Mongolisch singen täten, sage ich mal.
Ich rufe mal bei Bodensky an, was das ist.
Oder auch so zu anderen Folk-Metal-Bands mit sehr präsenter Geige. Vor allem fand ich aber es sehr Metallica-artig. Ich weiß nicht, ob die vorherigen Alben auch schon so diesen Metallica-Groove hatten. Ich meine, es ist auch nicht die wilden Thrash-Metallica, sondern schon die zeitgenössischeren Groove-Metallica.
Das könnte ja auch davon herkommen, dass sie ja auch auf dieser Coverplatte Metallica gecovert haben.
Ja.
Also auf dieser Blacklist waren sie ja auch drauf.
Ja.
Ist ja auch ein dankbarer Einfluss, sage ich mal. Ne?
Ja, also total. Aber dann Songs wie Shadow, düster und atonal, erinnerte mich tatsächlich sehr an Apokalyptica-Spielen Metallica.
Ja, mich auch, genau.
Nur dass der Gesang eben in der fremden Sprache war, dadurch aber noch ein bisschen irrer und diabolischer klingt. Auch The Real You empfand ich als symphonischen Thrash Metal, durchaus auch Metallica-inspirierte Riffs und Melodien, dazu keifender Gesang und Gangshouts. Ja, andere Stelle wieder war eher so Metallica zu Load-Zeiten eher vordergründig. Das fand ich so bei der Ballade Echoes of My Father. Einer der längsten Songs des Albums, der zweitlängste nämlich, mit 6 Minuten. Akustisch, traditionell, auch noch mit Pferdegeräuschen. Also sie reiten schon die Klischees auch. Die Pferdegeräusche kommen in 2 Songs.
Sie reiten die.
Ja, der andere Song mit den Pferdegeräuschen ist noch galoppierend. Auch das noch. Da auf jeden Fall kommt so ein bisschen Grunge auch noch raus und eben auch so ein Metallica-Load-Vibe. Also das ist schon schöne Einflüsse und auch schon so eine stilistische Öffnung, glaube ich, auch gegenüber der ersten beiden Alben. Die Sprache macht es natürlich auch super interessant einerseits, andererseits aber auch immer so ein bisschen eine Barriere, weil ich weiß nicht, wovon sie singen und man kann halt nicht toll mitsingen, außer es geht mal au, au, au. So, dann geht das wieder. Das machen sie auch oft genug. So, sie wissen ja, was live funktioniert und können das schon und spielen das auch gut aus. Aber ich konnte jetzt keinen Lieblingssong unbedingt auf dem Album nennen. Kannst du das?
Oh Gott, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich fange mal anders an. Also ich finde so kulturell aufgeladene Bands wie The Who immer sehr spannend.
Ja,
also
das ist auf jeden Fall.
Die sind meiner Meinung nach auch extrem wichtig, einfach um so ein bisschen Farbe und Abwechslung in die Metal-Szene zu bringen und auch so den eigenen Horizont zu erweitern. Also ich merke immer, wenn solche Bands kommen, ich beschäftige mich dann wirklich schon sehr gerne mit diesen kulturellen Themen. Das gilt natürlich auch für Bands wie jetzt zum Beispiel Myrat aus Tunesien, Alien Weaponry aus Neuseeland, oder auch Akan Asrafokor aus Togo. Ich unterhalte mich auch immer recht gerne mit solchen Gruppen, auch wenn es mitunter nicht so ganz leicht fällt. Das Interview mit The Who musste zum Beispiel mit Hilfe einer Dolmetscherin geführt werden, da die Bandmitglieder offenbar immer noch nicht so richtig gut Englisch sprechen. Hat aber ja trotzdem irgendwie geklappt. Huhn gefällt mir eigentlich recht gut, insbesondere so wirklich traditionell anmutende Stücke wie Warrior Chant, The Man oder das ziemlich starke Horseman, die aufgrund
der galoppierende.
Genau, das galoppierende Horseman,
ja.
Die aufgrund der Instrumente und des Gesangs ja irgendwie auch so ein bisschen archaisch und ungewohnt klingen, aber eben auch halt sehr faszinierend und spannend sind. Echoes of My Father ist so ein bisschen zurückhaltender, fast schon besinnlich. Mhm. Da musste ich so ein bisschen an In Extremo denken. Also die haben auch manchmal so getragene,
ja,
getragene Nummer mit halt so auch fremdländischer Sprache. Das ja, erinnerte mich etwas daran.
Ja, stimmt. Wenn du mich ja rein so tief singst, dann
genau.
Auch dieses Kratzige, was der The Who-Sänger auch hat.
Ja,
ja doch. Ist ähnlicher.
Ich finde aber auch den Apokalyptiker-Vergleich bei Shadow sehr treffend. Also es klingt einfach wie nachgespielte Metallica auf Streichinstrumenten. Mhm. Greed gefällt mir auch sehr gut. Das packt emotional ganz ordentlich.
Ja, so eine Grunge-Ballade hatte ich da aufgeschrieben zu.
Oh. Ja, sehr stimmungsvoll und stellenweise mitreißend finde ich auch The Real You und auch Grey Hoon, die auch thematisch ganz spannend sind. Also es gibt so englische Textübersetzungen quasi, die kann man sich da mal anschauen. Die sind bestimmt dann auch im Album abgedruckt. Dann noch zu dem Lied, das wahrscheinlich am meisten heraussticht.
Es sind zwei, finde ich, die rausfallen.
Okay, und wahrscheinlich wolltest du darauf jetzt auch raus. Also mit Lost Soul in Kooperation mit Nothing More-Sänger Johnny Hawkins haben sie sich in meinen Augen so ein kleines Ei gelegt. Also zum einen fällt das Stück stilistisch krass aus dem Rahmen, ja, wirkt so ein bisschen total wie eine Anbiederung an den US-Markt.
Ja.
Zum anderen ist diese Personalie aktuell ja eher kritisch zu betrachten. Stichwort öffentliche Hinrichtungen. Das Label, das beide Bands unter Vertrag hat, interessiert sich natürlich nicht dafür. Ich muss aber auch zugeben, dass ich von diesem Album einfach genau einen Ohrwurm davon getragen habe. Und das ist natürlich genau Lost Soul.
Ja, der ist sehr, sehr hinproduziert, als Ohrwurm zu funktionieren einfach. Also ist ein guter Song, aber fällt echt total raus.
Ja.
Der ist halt echt, das ist halt kein Folk-Metal mit Modern-Metal-Einflüssen, sondern das ist halt Modern-Metal einfach.
Vielleicht.
Der klingt wie so eine Mischung aus, also mit seinen groovenden und quietschenden Gitarren, so zwischen Machine Head und Godsmack und Disturbed.
Ja, aber mit viel weinerlicherer Stimme oder viel hellerer Stimme einfach.
Also ja,
die Stimme macht es ja auch total.
Es singt der Nothing More-Typ da? Wenn, dann habe ich ihn nicht gehört oder erkannt. Oder spielt der Gitarre? Ist das der Gitarre? Ich weiß es nicht, aber es
nee, ist der Sänger.
Ja? Ich habe es nicht erkannt.
Hä?
Also da muss man dann sagen, wenn er singt, dann hat er sich so gut immerhin an die Band rangetastet, dass ich nicht höre, dass da jemand anderes
singt. Hä, aber er singt doch total hoch.
Ich fand das, vielleicht habe ich eine andere Version
von. Ja, das ist nämlich der Witz, glaube ich. Es ist nämlich anzumerken, dass dieser Song in dieser Form nur auf der digitalen Version des Albums zu finden ist und nicht auf der physischen.
Dann habe ich vielleicht einfach einen anderen Song gehört.
Das wäre natürlich spannend.
Weil ich einen anderen Stream habe oder so.
Das wäre super spannend, weil in meiner Bemusterung gab es nämlich nur diese eine Version, nämlich die mit Johnny Hawkins.
Witzig. Ich habe also.
Jetzt tauschen wir mal kurz Rechner und hören nochmal rein, würde ich sagen.
Aha.
Also und ihr da draußen, wer sich das Ganze physisch kauft, hört Johnny Hawkins nicht. Und es ist halt logischerweise für den digitalen Markt ausgelegt.
Ach, witzig. Okay, das erklärt's. Also der Song klingt trotzdem anders als alle anderen, aber den Gesang fand ich halt nicht anders. Dann habe ich wohl echt tatsächlich die Version mit dem anderen Sänger vorliegen. So, willkommen zurück. In unserer Welt sind gerade 2 Minuten vergangen. Wir haben gerade nochmal Streams ausgetauscht und reingehört. Und
jetzt kommt der Witz.
Wir haben beide recht. Wie krass.
Ja,
ich habe einen komplett anderen Song gehört als du.
Ja, es wurden offenbar verschiedene Streams an verschiedene Leute verschickt. Und ich habe den bekommen mit der digitalen Version und du hast den bekommen mit der analogen Version.
Der komplett
weil man wahrscheinlich
klingt.
Gedacht hat, dass ich modernere Musik mag als du. Das war aber ein dummes Missverständnis. Das hätte ja genau andersrum sein müssen.
Also ich glaube, das hatten wir noch nie, dass wir mit dem gleichen Album aber verschieden bemustert werden.
Nee, das nicht. Aber ich kann mich immer noch dran erinnern, wie war das denn mit Soilwork und Alissa White Glass?
Ach so, ja.
Da gab es doch diesen Stolfogel-Song oder wie der hieß.
Richtig, wo sie erst hieß Elisabeth dabei.
Ja, und ich höre die nicht, ich weiß nicht, wo die ist. Entschuldigung, Promo.
Dann war sie angeblich
und dann
nicht
war sie,
hören.
Dann war sie gar nicht drauf.
In der Single-Version dann aber schon.
Das war dann aber eine andere.
Obwohl die, ich glaube, die klang genauso. Ich glaube, sie haben es bloß damals nicht sagen.
Ja. Und hier sind wir wieder bei den Hürden der digitalen Welt. Es gibt einfach verschiedene Aufnahmen. Was hat denn die Person, die Rezi geschrieben hat, bekommen für eine Version? Da gucke ich jetzt mal schnell nach.
Die Rezi kam von Matthias Mineur. Der hat auch die Version bekommen, die du bekommen hast, witzigerweise. Weil der führt Johnny Hawkins da nochmal explizit auf. Also mir ist der Song auch aufgefallen, als klingt ganz anders, weil der Stil ein ganz anderer ist. Aber mit dem Gesang, den du gehört hast, ist es natürlich nochmal komplett anderer Song. Weil das wirklich halt der Nothing More, Modern Metal, Hochklargesang ist, die bei mir komplett gefehlt hat. Und ich dachte, oh, der hat sich aber ganz schön angeglichen.
Wahnsinn.
Wow.
Ja, gut, fällt gut, mir jetzt,
gutes Versprechen.
Fällt mir echt nichts mehr dazu ein. Witzig. Also,
es ist aber so ähnlich wie, wenn ich Pokémon Rot habe und du hast Pokémon Blau. So, nur so kriegen wir alle Pokémon, weil ich habe andere.
Ich kann den Vergleich nicht ganz
machen. Achso, naja, ich habe diese Version des Albums mit der einen Version des Songs. Du hast eine andere Version des Albums mit der Version des Songs. In Pokémon Blau sind Pokémon dabei, die gibt es nur da. Und in Pokémon Rot gibt es welche, die hast nur
ja,
du.
Ich verstehe.
Und wir müssen jetzt tauschen.
Es gab aber offensichtlich auch einen riesen Kommunikationsfail, weil ich meine, ich hätte in der Redaktion schon mehrfach mich darüber ausgelassen, wie absurd herausstechend dieser Song ist. Und dann immer alle so, ja. Und wahrscheinlich haben alle diesen Song einfach nicht in dieser Version vorliegen gehabt. Wie lustig ist das denn?
Oder ich bin der Einzige, der nicht diese Version bekommen hat. Das kann auch sein.
Das wäre ja Wahnsinn.
Das werden wir in den nächsten Themen
zu sehen. Also das ist ja auch spannend, weil natürlich checkt man, also prüft man ja nicht nach, ob jetzt alle, die bemustert wurden, dieselbe Version vorliegen haben. Das Album wurde aber ja auch in unserem Soundcheck gesoundcheckt von 12 Leuten.
Das
kann ja dann
zu komplett... Also zumindest ich habe was anderes gehört als du.
Wahnsinn.
Schräg. Okay.
Also wir warnen nochmal...
Ein seltsamer Release?
Nochmal, einfach nur, damit sie jetzt alle verstanden haben. Der Song Lost Soul mit Johnny Hawkins ist lediglich auf der digitalen Version des Albums zu finden. Auf der physischen Version ist er dagegen ohne Johnny Hawkins.
Und ich habe hier digital die physische sozusagen vorliegen.
Wahnsinn.
Ich wollte noch einen anderen Song erwähnen, der sehr rausfällt. Und zwar ist das Universe. Ich glaube, das ist der vorletzte auf der Platte. Der geht 8 Minuten und ist so spacig, proggig. Hat so ein bisschen was von Pink Floyd fast. So Pink Floyd gemischt mit mongolischem Folk Metal und mit Alternative Rock. Ist ganz spannend und auch nochmal so ein schöner Ausbruch aus dem doch sich irgendwann erschöpfenden exotischen Gesang und Gefiedel.
Ja.
Der cool ist, aber halt doch... den Gag einfach wiederholt im Laufe
des Albums. Nein, es entwickelt sich schon weiter. Ich halte es auch einfach für ein stellenweise durchaus mitreißendes Werk, das Spaß macht. Und
The Who es macht auch. Spaß, genau. Es macht Spaß und trägt durchs Album.
Ja, und ich schätze, dass The Who damit auch den nächsten Schritt gehen können. Sie sind ja bereits in ziemlich großen Hallen angekommen. Das ist schon respektabel. Aber mal gucken, wo es sie danach noch hin verschlägt.
Und mit welchem Sänger und Bonustrack und welche Version des Albums. Na, das hat sich doch für uns gelohnt.
Gut,
ich bin jetzt schlauer
haben.
Als vor 5 Minuten.
Ja, ich auch, aber auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Nun ja, dann machen wir mal mit dem Interview weiter.
Ja, mal sehen, was wir noch lernen
können. Mit Leuten reden hilft ja immer.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
Kollege Matthias Weckmann hat sich unterhalten mit 2 Mitgliedern von Metality. Bestimmt kennt ihr Metality aus diesem Podcast und auch aus dem Metal Hammer Magazin oder eben von draußen aus der echten Welt. Ein gemeinnütziger Verein, in dem sich Metalheads zusammentun, um gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, aber auch was Gutes zu tun. Wir tauchen da jetzt mal ein.
Hallo und herzlich willkommen im Metal Hammer Podcast Interview. Heute mal ausnahmsweise nicht mit Musikern, sondern 2 Menschen mit einem metallischen Hintergrund, aber einer anderen Aufgabe. Fee und James sind beim Verein Metality aktiv und werden uns heute darüber berichten. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo Matthias.
Wir haben Metality schon einmal in der Printausgabe vorgestellt. Für all jene, die noch nie von eurem Verein gehört haben, könntet ihr die Grundidee nochmal erklären?
Ja, Metality ist quasi ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der auf 2 Säulen basiert. Einmal die Community und einmal gemeinnützige Projekte. Also die Community heißt, wir vernetzen uns, wir sind in Chaptern aufgeteilt. Wir sind zum Beispiel aus Chapter München und treffen uns regelmäßig sowohl zu Stammtischen als auch zu Konzerten. Und die 2. Säule ist die gemeinnützigen Projekte. Da haben wir einige davon und unter anderem Black Dog Projekte, die Schlafsackaktion, also 666 Schlafsäcke sammeln und also einige Sachen und wir haben auch Stände auf Festivals, versuchen, dass wir körperbehinderte Menschen auch möglichen Konzerte und Festivals zu besuchen. Genau.
Könnt ihr denn noch mal kurz auf das Black Dog Projekt eingehen, was ihr gerade erwähnt habt? Da geht's ja um mentale Gesundheit, richtig?
Genau, also wir wollen, dass das Projekt, dass das Thema Depressionen aus dem Untergrund holt und dass es okay ist, dass man sich über Depressionen unterhält. Soll jetzt nicht sein, dass man jetzt hier irgendwie eine direkte Hilfe bekommt, aber einfach Menschen, die bereit sind, darüber zu sprechen. Und dafür gibt es auch Bändchen, die wir verteilen. Soll einfach ein Zeichen sein, so hey, ist es für mich in Ordnung, darüber zu sprechen.
James, was hat es denn mit diesen 666 Schlafsäcken auf sich?
Ja, die 666 Schlafsäcke, das ist eigentlich eine Sammelaktion für, ja, wie du schon sagst, für Schlafsäcke. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich damals beigetreten bin bei Metality. Das hat mir nicht ganz gut gefallen. Das ganze Projekt wurde während der Pandemie gestartet, wo wir gesagt haben, ja, es gibt jetzt ja keine Sachen mehr, die auf Festivals liegen bleiben während der Pandemie, die dann an Obdachlosenorganisationen verteilt werden können. Wir starten doch mal im Winter eine Sammelaktion und kaufen davon neue Schlafsäcke, die wir dann verteilen an Obdachlosenaktionen. Das war während der Pandemie. Mittlerweile gibt es wieder Festivals. Das heißt, wir sammeln auch auf den Festivals im Sommer, Wacken, Summer Breeze. Da sonst auch ein Festivals gibt, das verteilen wir an die lokalen Organisationen, müssen das erschreckenderweise immer noch machen, weil es immer noch der Bedarf sehr hoch ist. Im Winter machen wir immer noch diese Fahrzeugaktionen, das wir sammeln, und dann an lokale Organisationen teilen. Also wir im Stadtteil München verteilen das dann an die Aktion Brücke e.V. In München, die haben von uns die Design, das ist die Zahl gar nicht genau, irgendwie 50 Gashecke und ihre Matten bekommen. Wir verteilen dann wiederum selbst an die Bedürftigen, weil wir die Kontakte nicht haben. Das Gleiche machen wir dann auch mit den Sachen, die wir auf den Festivals sammeln. Wir gehen dann lokale Hilfsorganisationen. Also wir haben mittlerweile wirklich, das nennt sich 666 Schlafsäcke. Ich glaube, wir haben aber diesen Winter, ich glaube sogar 2100 Schlafsäcke und Isomatten gesammelt, beziehungsweise nicht gesammelt, ausgeteilt. Und haben eigentlich seit dem Start der ganzen Aktion in 2020 schon über 10.000 Schlafsäcke mit einem Wert von über 300.000 Euro verteilt an lokale Hilfsorganisationen. Und wir müssen es halt immer noch machen. Also wir verteilen das chapterweise in den Chaptern in Deutschland, auch international. Das einzige Chapter, was keine braucht, ist der Chapter in Finnland, weil in Finnland der Staat beschlossen hat, wir brauchen keine Obdachlosen mehr, wir helfen denen und holen die von der Straße.
Okay.
Sind wir leider noch nicht so weit hier.
Ja, wir orientieren uns wie immer an den nordischen Ländern. Metality, hast du schon gesagt, oder ihr beide, ist unterteilt in Chapter. Könnt ihr das nochmal erklären? Ihr zwei seid ja beispielsweise die Chapter-Heads von München. Wie muss man sich eure Aufgaben als Chapter-Heads vorstellen und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
Ja, zum Thema Chapter. Also generell sind wir mittlerweile weit über 5.000 Mitglieder weltweit. Um das Ganze zu organisieren, haben wir halt diese Chapter gebildet. Der Großteil der Chapter, muss man sagen, liegt natürlich in Deutschland, weil es auch ein deutscher Verein ist. Wir haben aber Chapter auch in der, wie schon gesagt, in Finnland, Schweiz, Tunesien, Mexiko, ich sehe da nicht alle zusammen. Und ein Chapter Bay Area haben wir natürlich auch, Amerika, das muss natürlich passen. Die Chapter sind unterschiedlich groß. Wir sind im Chapter München so ein bisschen über 220 Leute. Es gibt auch kleinere Chapter, die haben nur 10 Leute. Und ja, wir organisieren uns dann da, dass wir uns eigentlich regelmäßig treffen, dass man sich mal zum Stammtisch trifft, zum Grillen trifft oder auch andere Aktionen macht. Trifft sich natürlich auch massiv auf den Konzerten. Das heißt, da findet man immer Leute von Metality. Und wir organisieren uns natürlich dann auch zu den Festivals nochmal in eigenen WhatsApp-Gruppen und Communities, um dann dort vor Ort Aktionen zu machen und zu starten. Also der Aufwand ist eigentlich letzten Endes für Fee und mich gar nicht so groß, weil wir alles so tolle Metality-Heads haben, die auch an die selber Ideen einbringen und sagen, hey, jetzt gehen wir doch mal da an, machen wir doch mal die. Ja, wir müssen eigentlich nur mal so ein bisschen anstupsen. Also das ist mittlerweile natürlich auch ein Selbstläufer so ein bisschen geworden. Denn Hauptsache ist halt immer, dass sich dort jeder auch wohlfühlt in der Community. Und dann läuft das eigentlich ganz von alleine.
Ja, und zusätzlich treffen wir uns auch als Chapterheads zweimal im Jahr, um Workshops zu machen, um zu überlegen, wie machen wir mit dem Verein weiter, welche Projekte können wir noch starten. Sowas machen wir dann auch noch. Genau.
Ja, ich habe den Terminkalender von euch gesehen, der ist ja echt umfangreich, wenn man da draufklickt. Also es ist natürlich verschiedene Chapter zusammengenommen, aber das ist ja ziemlich umtriebig, was die Ideen angeht.
Ja, genau. Der Terminkalender, hast du sicherlich den auf der Homepage gesehen. Das heißt, also unsere Eventbonde werden in die Homepage reinsynchronisiert. Das heißt, wenn jemand mal sagt, ich möchte mal jemanden kennenlernen, von Metality kann er einfach mal schauen, wann ist der nächste Chapter-Stammtisch oder Event in seiner Nähe und dann einfach mal das Chapter anschreiben. Also jedes Chapter hat auch eine eigene E-Mail-Adresse, ist auch alles auf der Homepage zu sehen und einfach mal sagen, hey, kann ich vorbeikommen, würden das gerne mal angucken. Ja, da ist schon sehr viel Action. Also neben den Stammtischen, wie die Phil schon gesagt hat, machen wir natürlich auch noch unsere Infostände, wo wir eigentlich früher fragen mussten, ob wir Stände machen dürfen bei den Veranstaltern. Mittlerweile hat sich das umgekehrt, dass die Veranstalter uns dann fragen und sagen, wollt ihr nicht vorbeikommen? Wir finden die Idee so toll. Da wird dann immer so ein bisschen mit Organisation verbunden. Und mittlerweile auch so, dass wir auch wirklich jede Veranstaltung immer bedienen können, wenn sich das gerade jetzt im Sommer auch häuft.
Also wer Interesse hat, das ist www.metality.org. Da kann man sich dann schon mal darüber grundsätzlich informieren. Welche Arten der Mitgliedschaft gibt es denn und was kostet das?
Es gibt verschiedene Arten der Mitgliedschaft. Letztendlich sind es Quartalmitgliedschaften. Die unterste Schwelle ist das aktive Mitglied, das bin ich selber auch. Zahlt man 6,66 €. Also die Zahl zieht sich immer so ein bisschen durch, das hören wir jetzt schon, 6,66 €. Und das Ganze kann man dann auch steigern. Das gibt ja noch die Sponsor-Member, das geht dann von 16,66 € und ich glaube sogar 666 € pro Jahr kann man dann auswählen. Entsprechend, wenn man das machen möchte. Kann dort Mitglied werden, muss auch nicht Mitglied sein. Jeder, wie er dann quasi mag. Also wir haben natürlich auch passive Mitglieder und Verein lebt auch von passiven Mitgliedern. Wir haben aber auch aktive Mitglieder, die eigentlich immer in vorderster Front stehen und gerne was machen. Ich selbst bin auch eigentlich passiv angefangen und bin dann so nach und nach reingezogen worden. Also das ist eigentlich so der erste Schritt. Und dieser Mitgliedsbeitrag, den ich gerade genannt habe, der geht auch wirklich zu fast 100% in unsere sozialen Projekte. Können wir da nochmal einmal durchgehen vielleicht.
Gerne.
Haben natürlich ein paar Portokosten, die wir zahlen müssen, aber ansonsten, wir haben jetzt keine festangestellten Leute, die wir zahlen müssen und ja, es gibt auch keine Pflichten, also man musste nicht, das sage ich mal gerne, man muss jetzt nicht Donnerstag ins Vereinsheim kommen zum Rasenmähen oder so, also jeder, wer halt mag denn.
Aber man kann auch spenden, ohne Mitglied zu sein. Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt leider keine Zeit, ich habe jetzt keinen Bock, aber ich möchte das unterstützen, spenden gehen auch.
Ja, absolut. Jederzeit, also entweder direkt an den Ständen, vor Ort hat jeder eine Spendenkasse dabei oder eben so auf der Webseite ist auf die Bankverbindung zu sehen oder über PayPal und es gibt sogar Spendenquittungen ab 66 €, glaube ich. Genau.
Ja, 66 € natürlich. Also.
Aber wir nehmen auch 666 €, so ist es ja nicht. Genau. Wenn man schon die anderen Projekte angesprochen hat, was für Projekte gibt es denn aktuell, die man noch unterstützen kann?
Genau, Fair hatte ja schon den Black Dog, also den schwarzen Hund angesprochen, Thema Depression. Die Schlafsäcke haben wir jetzt eigentlich auch schon gesprochen, das ist das zweite Projekt. Wir haben das We Never Walk Alone, wo wir Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung unterstützen, dass wir sie zu Festivals bringen oder vor Ort unterstützen oder auch bei den großen Festivals. Beim Summer Breeze machen wir das jetzt dieses Jahr, das dritte Jahr, dass wir das Acceptable Camping mit Handlanger-Tätigkeiten unterstützen, auch hier wieder. Wir sind halt keine Krankenpfleger, aber wir sind in der Lage, mitzuhelfen, ein Pavillon aufzubauen oder mal die vierte oder fünfte Hand hin zu liefern, gerade wenn es um die Anreifen geht. Wir haben zusätzlich noch das MeTalent-Projekt. Da unterstützen wir Jugendliche, ein Instrument zu lernen, wenn sie es selbst so nicht können, finanziellen oder örtlichen oder was auch immer Gründen. Wir kriegen ein Instrument gestellt, kriegen einen professionellen Online-Lehrer gestellt, müssen das Ganze dann auch nicht zahlen, haben mittlerweile sogar unsere ersten Mitglieder, unsere ersten Jugendlichen, die schon eigene Bands gegründet haben und auch getreten sind. Das ist natürlich sehr schön. Und der letzte Punkt, unser neuestes Projekt, was wir seit letztem Jahr gestartet haben, ist der Festival Support. Dort unterstützen wir gemeinnützige Festivals mit einem Betrag von, das können wir alle raten, 666 €. Damit sie so ein bisschen Planungssicherheit haben, weil gerade bei den kleinen Festivals, und man sieht jetzt auch viel, dass viele Festivals oder Veranstalter so ein bisschen über Kopf gehen, weil der Vorverkauf nicht läuft und damit nur so eine, ja, so eine gewisse Sicherheit, dass dann doch ein bisschen was reinkommt und damit kann der Veranstalter dann, dass ein Festival gemacht wird oder vielleicht nochmal eine jugendliche Newcomer-Band oder was auch immer denn dazu nehmen, was er denn schon immer machen wollte. Das heißt also, wirklich der Support der lokalen Metal-Szene.
Mhm. Gab es ein Erlebnis, bei dem ihr Jungs dachtet, genau deshalb machen wir das?
Also ich weiß nicht, wer war jetzt eigentlich gerade wieder am Wochenende, waren wir nämlich zusammen auf dem Festival und das haben wir auch supported. Das war das Pure Fucking Metal Festival und das war einfach, wir hatten ein reines Metality Camp, das auch super, super spontan irgendwie entstanden ist und wir hatten auch einen Stand vor Ort und es einfach so herzlich und so schön da dabei zu sein und auch zu wissen, man hat es mit supported und ja, das war einfach auch das ganze Camp und das ganze Feeling untereinander war sehr, sehr schön.
Da gibt es Erlebnisse, die sind eigentlich immer, da kommt eigentlich eins nach dem anderen, die kann man eigentlich gar nicht so aufzählen. Also im Prinzip ist das ganze Erlebnis halt immer dadurch, dass man eigentlich mal aus seiner eigenen Blase rauskommt. Ich habe vorher nicht viel über Obdachlose gewusst, dass es sie gibt, aber wie das Ganze zusammenhängt, wie viele Schlafsäcke ein Obdachloser im Winter braucht, wenn mit ihm Zeit kommt, ihn abräumt, dann sind die Sachen weg oder wenn er dann irgendwie mal verletzt ist, wusste ich alles vorher überhaupt gar nicht. Thema Blackbox natürlich auch, bin ich auch selbst vorher nicht so in Verbindung gekommen und das Thema Endreit, ja, das kennt man natürlich, aber dass man jetzt wirklich auch mal sieht, wo sind denn überhaupt die Probleme für einen Rollifahrer auf einem Festival, also eine glatte Rabefläche, ist nicht gleich eine Rollifläche, wo man schön rüberrollen kann. Und wir kriegen natürlich auch viel Feedback an der Stelle. Also mein erster Stand, den ich gemacht hatte, da kam dann wirklich jemand vom Festivalpersonal und der hat mir gesagt, ja, dem ich das alles erzählt, der hat gesagt, das ist total super, was ihr macht. Ich bin selber obdachlos gewesen vor einem Monat, hab Depressionen gehabt, bin jetzt wieder in der Schiene und von meinem ersten Gehalt, wenn ich das kriege, werde ich dann beitreten bei euch. Also das
super.
Das ist schon beeindruckende Sachen denn. Und die häufen sich eigentlich immer. Also,
Gibt es eigentlich Nicht-Metaller auch bei euch unter den Mitgliedern?
Eigentlich nicht. Aber wir hatten tatsächlich mal eine Anfrage, kam, glaube ich, aber nichts mehr, weil wir halt schon uns eher in Metal-Bars rumtreiben und natürlich auch die Konzerte und alles. Aber es ist natürlich jetzt nicht, dass wir jetzt bei der Aufnahme eine Prüfung irgendwie ablegen müssen.
Das Heavy-Metal-Wissen. Wann seid ihr denn privat zum ersten Mal mit der Heavy-Metal-Musik in Berührung gekommen?
Also ich war 13, glaube ich, 12 oder 13. Bei mir war es Marilyn Manson, Slipknot, In Flames. Und da habe ich eine gebrannte CD bekommen und dann war es um mich geschehen.
Ja, also bei mir war das so 13, 14, also ich bin jetzt ja schon auch ein alter Knochen, das heißt, bei mir war es also Anfang der 80er Jahre, wo es da losging. Ich sage immer, wir hatten nicht viel, da gab es dann halt nur Iron Maiden, Metallica, AC/DC, die haben jetzt so ein bisschen auch mehr, ich sag mal, in den Mainstream gedriftet sind. Das war eigentlich so mein Start während der 80er, mit denen ich angefangen habe. Höre ich jetzt eigentlich weniger noch, ich bin jetzt eigentlich mehr so im Bereich Black Melodic Death Metal und aber immer noch im Thrash-Bereich unterwegs. So, das ist so meine Ebene. Und weil du schon gesagt hast, gibt's nur Metalhead bei uns? Ja, wir haben keine Metal-Polizei. Also wir haben von Hardrockern nochmal tiefschwarz, würde ich eigentlich alles dabei. Ne?
Was habt ihr denn in der Metal-Szene gefunden, was ihr anderswo nicht gefunden habt?
Familie.
Das kam prompt.
Ja, also auch schön. Auf jeden Fall Familie und auch diese offene Einstellung. Alle helfen miteinander. Das ist ja auch ein Motto von Metality, dass wir sagen, wir helfen denen, die im Modpit des Lebens hingefallen sind. Das kennt man ja auch aus der Mittelszene. Also der Modpit, wenn jemand hinfällt, greifen gleich 20 Hände und ziehen dann wieder hoch, ohne dass man schauen kann. Das hat man so im normalen Leben. Und wir haben halt auch diese Community. Also das, man trifft sich ja oder selbst wenn man andere Metalheads findet, oder irgendwo sieht, man unterhält sich mit denen und ohne sich zu kennen, ist gleich auf einer Linie. Wenn ich das selbst mal im privaten Urlaub in irgendeinem Ferienressort mache und jemanden anspricht, da gucke ich mal ganz entsetzt an, warum ich mit ihm reden möchte. Kann ich sowas eigentlich nicht.
Okay.
Es ist auch irgendwie ein bisschen das, nicht nur Familie, sondern auch das, diese Freiheit und weil es Metality auch als einen Slogan hat, Welcome Inside the Outsiders. Und das trifft's für mich 100 Pro.
Mhm. Da sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Was habt ihr denn in der Zeit bei Metality über euch selbst gelernt?
Also ich habe eigentlich gelernt, dass wir doch sehr, sehr viele sind. Also der Metal-Bereich, dass er sehr, sehr groß ist, also noch viel größer, als ich eigentlich gedacht hätte. Also man kennt ja auch mal nur seinen eigenen Bereich. Und generell viele neue Ansichten, auch dadurch, dass wir viele Member haben aus verschiedenen Bereichen und jeder vielleicht seine eigenen Probleme oder mit Spezifikas hat denn und das ist auch wirklich toll ist, diese Hilfe haben, diese Community. Also die habe ich in der Form zwar auch im Metal-Bereich geführt, aber im Metality-Bereich ist das ein sehr extrem, also wie wir uns da untereinander helfen.
Ja, das finde ich auch. Also die Community in der Community, die es ja irgendwie ist. Und dass man einfach auch alle möglichen Ansprechpartner hat und überall, zum Beispiel, wir waren letztes Jahr auf einem Slipknot-Konzert in Frankfurt und sofort wieder Leute von Metality getroffen. Und es ist einfach super schön, dass man so sich aufgenommen fühlt und dass man aber auf der anderen Seite sich auch engagieren kann. Und das liebe ich.
Super, ja, Fee, James. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch für eure tolle Arbeit bei Metality weiterhin alles Gute. Schön, dass ihr heute unsere Gäste wart. Und ihr, liebe Leser und Hörer, schaut doch mal vorbei bei metality.org. Das ist ein Verein, das lohnt sich richtig, den zu unterstützen und macht, wie ihr gehört habt, ja auch richtig Spaß. Vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank, Matthias. Danke.
Ja, haben wir wieder was gelernt. Metality, eine gute Sache auf jeden Fall.
Haben wir im Heft auch schon mal gefeatured, aber schön und interessant, auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Und der gute, ja sehr sinnvolle Ansatz des Vereins bleibt ja auch weiterhin bestehen. Und es ist auch immer wieder gut, finde ich, dass wir aus unserer Berliner Blase mal so ein bisschen rausschauen. Daher sind wir natürlich umso dankbarer, dass unsere Mitarbeitenden in ganz Deutschland unterwegs sind und auch mal andere lokale Stimmen einfangen.
Genau, und haltet gerne auch die Augen und Ohren offen nach mit Healthy-Ständen auf den Festivals dieser Welt. In Wacken sind sie auf jeden Fall auch immer vertreten und freuen sich, wenn ihr beim Stand vorbeischaut, wie auch wir uns freuen, wenn ihr beim Metalhammer-Stand vorbeischaut.
Yes.
Nächste Woche in Wacken. Im Infield, rechts vor den großen Bühnen.
Ja, aber bevor wir dahin fahren, werden wir noch eine weitere Podcast-Episode für euch aufzeichnen. Die nächste Episode hört ihr am kommenden Freitag, den 31. Juli. Darin beschäftigen wir uns wie üblich mit den Neuigkeiten aus der Szene. Wir küren ein Album der Woche und wir präsentieren euch einen neuen Interviewgast. In diesem Fall wird das Matt Sinner von Sinner sein, die Ende Juli ihr Abschiedsalbum Boom Bang Goodbye vorlegen. Ein trauriger Anlass, aber ein hoffentlich schönes Gespräch. Und wir hoffen, ihr schaltet auch am 31. Juli wieder rein, wenn es wieder heißt
Maximum Metal.
Wiederhören.